Der Kanban Coaching Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kanban Coaching Podcast.
Und heute geht es um das Thema Anti-Pattern, zum Thema Micromanagement. Und wir haben uns da vor allen Dingen das Thema ausgesucht, manage den Service, nicht die Menschen, und manage den Fluss der Arbeit. Ja, von mir also an der Stelle auch erstmal ein Hallo. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu erklären, oder?
Ja, haben wir das?
Ich glaube schon. Was ich in Diskussionen oder vor allen Dingen in Kundensituationen häufig wiederfinde, ist der Bereich, naja, wir müssen unsere Mitarbeitenden doch auslasten. Na, das klassische Thema von, was kann denn der oder die noch tun, damit er da oder sie da nicht so blöd rumsitzt und der Schreibtisch möglichst voll ist.
Ich finde immer, es geht gar nicht so um Schreibtisch, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute dann gesagt bekommen, nee, ich kann nicht mehr aufnehmen. Sagen sie, ja, woran sehe ich denn das? Und dann hören sie immer Kanban und da ist doch so ein Board und da kann man ja alle Arbeit sehen. Dann freuen sie sich immer, aber nicht, weil sie dann gucken können, in welche Reihenfolge machen sie das, damit die Kapazität irgendwie gut mit den Anfragen ausbalanciert ist, sondern tatsächlich wirklich ganz oft auch so Micromanagement-Geschichten. Frei nach dem Motto, also das eine Ticket, ja, das ist ja, da braucht man ja eigentlich total wenig Zeit. Die meiste Zeit wartest du doch, da kannst du doch diese drei auch noch eben machen.
Das geht noch, ne?
Ja, genau, das geht doch noch. Also.
Ja, und hier habe ich auch noch ein Ticket, das ist noch wichtig und das kannst du doch auch noch machen, oder?
Genau, und bei dem Thema ist es ja auch nicht so schlimm, wenn das ein bisschen wartet, das ist egal.
Wer kennt die Situation da draußen im Land? Wahrscheinlich jeder, ne? Ja, und dann sind wir wieder dabei, ne? Lieber den Service zu managen und nicht die Menschen und eigentlich lieber den Fluss der Arbeit zu managen, anstatt was eigentlich?
Ja, das Witzige ist ja, dass die Leute denken, wenn sie auf die Tickets gucken, dann managen sie ja gar nicht die Leute. Das geht ja um die Arbeit. Sie managen ja die Tickets, ne?
Ja, natürlich.
Also das, woran man dann sieht, dass die Details so teilweise dann den Ausschlag geben, ne, was dann auch wichtig ist. Weil das ja vor allen Dingen was mit Prioritäten zu tun hat. Und wenn man einen gewissen Service leistet, dann sollte man nicht ständig Context-Switching betreiben. Ich glaube, die Leute, die lange Kanban machen, wissen sofort, nicken alle und brauchen nichts mehr erzählen. Aber für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, es gibt viele Simulationen, wo man das mal schön ausprobieren kann, dass es einem nichts bringt, hin und her zu springen. Ich glaube, aus der Logik kann sich das auch jeder erklären. Ich muss erstmal die eine Aufgabe quasi hinter mir lassen und bei der anderen mich geistig wieder einarbeiten. Am besten nach 5 Minuten muss ich wieder was anderes machen, klingelt das Telefon, dann bin ich gedanklich wieder daraus. Diese Zeiten, diese Rüstzeiten, die sind einfach extrem hoch. Und da verliert man die meiste Zeit. Und wenn man Dinge wirklich zügig fertig haben will, dann ist es wirklich gut, sich auf eine, vielleicht mal maximal 2 Sachen, man kann eh nicht parallel arbeiten, aber beim Switchen, je weniger man switcht, desto besser, fokussiert sich auf bestimmte Dinge, arbeitet die von vorne bis hinten durch und geht dann zur nächsten Arbeit. Und wenn man meint, man hat irgendwie 5 Kunden oder wie auch immer und die muss man alle irgendwie zufriedenstellen, dann muss man sich halt mit einem System behelfen, und die Dinge dann vielleicht in kleine Häppchen schneidet und dann heute was für Kunden 1 macht, morgen für Kunden 2, übermorgen für Kunden 3 und jeder kriegt ein bisschen was. Aber es ist total logisch, wenn man was Größeres ausliefern will, dann sollte man vielleicht lieber einen Monat für Kunden 1 reservieren, den zweiten Monat für Kunden 2 und so weiter. Man muss sich halt immer bewusst machen, worauf optimiere ich denn gerade? Und das ist das, was Carsten gesagt hat, dieser Service, ne? Was für einen Service erbringe ich wem und was hilft uns und den Kunden jetzt am meisten?
Und da, in dem, was du gesagt hast, war jetzt so wahnsinnig viel drin, wo ich nochmal tiefer reingehen würde. Der erste Teil für mich wäre, du hast Priorisierung angesprochen. Ich erlebe es ganz häufig auch hier, man tut sich wahnsinnig schwer zu priorisieren.
Oder das andere, man hat eigentlich eine Priorität, dann ruft aber einer an und sagt, aber meins ist doch ganz dringend. Und dann fühlt sich das so an, als hätte es noch höhere Prio als das, was man schon angefangen hat, ne?
Ja, also dieser Anruf beziehungsweise ich stehe in der Tür-Effekt, ja, oder XY steht in der Tür und sagt, ich hätte das jetzt aber gerne, das ist so ein Thema, ganz klar. Wenn ich aber eine Priorisierung habe, dann, was hindert mich denn daran, sie dann auch umzusetzen, egal ob da jemand in der Tür steht oder anruft?
Das sind die interessanten menschlichen Effekte, ne?
Ja, und das ist aber auch eine Teil von Basisregelarbeit aus meiner Sicht, die dann in einem Team, das sich um einen bestimmten Service kümmert, dann auch umgesetzt werden muss. Ohne Wenn und Aber. Egal, wer in der Tür steht, schön, dass du in der Tür stehst. Ich nehme deine Anforderungen gerne auf und wir priorisieren sie dann gemäß unseren Richtlinien.
Genau, wobei Richtlinien klingt dann immer schon wie so eine Front. Meistens ist es ja gut, wenn man das mit den Stakeholdern zusammen macht, diese Priorisierung, ne?
Ja.
Meistens gibt es dann ja auch eine gemeinsame Transparenz darüber, was diese Aufgaben beinhalten und warum man warten muss, ne? Das ist dann ja so ein effektives Stakeholder-Management, was bestenfalls dann bedeutet, dass alle das gleiche Verständnis haben. Sind sie immer noch frustriert? Aber mit Verständnis ist der Frust besser zu ertragen, als wenn man einfach nur hört, nee, nicht heute, nicht morgen oder für dich schon gar nicht oder wie auch immer, ne?
Im Umgang mit diesen, ich stehe in der Tür oder rufe an und will es jetzt sofort haben, hilft es auch einfach nur daran zu erinnern, dass man ja gemeinsam so eine Priorisierung verabredet hat und dass man das dann gerne aufnimmt und fertig. Mhm. Und dann auch zu gegebener Zeit priorisiert und dann auch natürlich entsprechend abarbeitet. Was hier hilft, wären zuverlässige Zahlen im Sinne von, ich weiß, wenn ich es heute aufnehme, kriegst du es nächste Woche Mittwoch. Weil bis dahin...
Genau, oder zumindest, ne, in der Regel sind es 8
genau,
Tage.
Genau, in der Regel, ja, ne, so in der Regel sind es 8 Tage.
Ja, das, oder, ich bin immer super vorsichtig, wenn man einen konkreten Tag sagt, dann kommen die Leute am Mittwoch wieder und sagen, wo ist das?
Du hast recht.
Und dann hat es vielleicht eine halbe Stunde länger gedauert. Und dann ist besser zu sagen, im Schnitt sind es 8 Tage.
Stimmt.
Wir haben es auch schon mal in 3 geschafft und Worst Case waren 14, aber 8 ist unser Schnitt.
Stimmt. Und da hilft dann ein gutes Kanban-System tatsächlich ja, mit guten Auswertungen, wo ich weiß, okay, ich hab hier eine gewisse Lead-Time, ich habe ne, so mein Median da und kann sagen, okay, ich weiß, für gewöhnlich binnen 8 Tagen schaffen wir das. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz großartig, wenn man das in einem Kanban-System noch hätte. Das hilft dann tatsächlich auch noch viel mehr Services zu managen, vor allen Dingen nach außen.
Genau, ein kleiner Disclaimer, achtet darauf, wenn ihr das neu einführt, dass man leider nicht erwarten kann, dass die Menschen einem dort sofort vertrauen, dass diese 8 Tage dann eintreffen. Das ist so ein bisschen Vertrauen schaffen, so ein bisschen Beziehungsarbeit auch, weil die Leute vielleicht in der Vergangenheit andere Erfahrungen gemacht haben. Das mit mehr Druck und ich brauche das jetzt aber und nee, ist aber und wieso willst du dich jetzt hier da querstellen und so, dass das viel effektiver ist und dass man dann sofort bekommt, was man will und nicht dieses Warteding. Ne? Deswegen muss man manchmal da geduldig sein und genau wie Carsten gesagt hat, freundlich und beharrlich darauf pochen, dass man sich dort abgestimmt hat und sie sollen einem bitte den Vertrauensvorschuss geben, 8 Tage und dann ist das Ding dran. Oder ist es jetzt in Position 3, also 3x8 Tage oder wie auch immer. Ne? Ihr kennt dann euer System am besten, dass ihr denen was mitgeben könnt. Ne? Und manchmal, wenn man selber sich noch nicht traut, da sich Menschen in gewisser Weise entgegenzustellen, hilft es ja auch, wenn man so eine Art Scrum Master oder Kanban Coach hat, der das für einen übernimmt. Der ist dann nämlich der Entwickler selber zum Beispiel aus der Schusslinie. Ne? Dann ist es der böse Scrum Master gewesen und wenn die Leute gut sind, dann haben die ein gewisses diplomatisches Geschick und schaffen das mit einem Lächeln rüberzubringen und hoffentlich wird es dann etwas leichter akzeptiert.
Ich würde es hier sogar noch in eine andere Rolle reinpacken. Es gibt wahrscheinlich immer irgendwie einen Product Owner oder aber einen Service Owner, der nämlich für die Inhalte dessen, was gemacht wird, zuständig ist. Und das ist ja höchst menschlich, wenn jemand in der Tür steht, dass das, was er da gerade hat, das Wichtigste ist. Also das Wichtigste für ihn.
Aus der Perspektive.
Aber ist es, genau. Genau. Ne, ist es aber auch das Wichtigste für das Gesamtsystem, also für das Gesamtprodukt oder für diesen gesamten Service? Die Frage muss man ja stellen. Und die ist ganz wichtig. Und das war in deiner Einführung von vorhin ja auch drin, so nach dem Motto, wie können wir denn am besten Wert schaffen? Ne? Wie erkennen wir denn, was wichtig ist und wann es wichtig ist? Das Thema Micromanagement, wenn wir das nochmal aufnehmen, wenn ich da keine Werthaltigkeit irgendwie reinkriege, kein Value Stream definiere oder sonst irgendwie, also dass ich wirklich Werte schaffe, ja, wonach soll ich denn dann handeln und wie soll ich denn den Fluss der Arbeit beziehungsweise auch den Service wirklich sinnvoll, wertvoll gestalten?
Genau, und genau wie du gesagt hast, der Service Request Manager ist dafür zuständig, das zu priorisieren. in der Realität ist es ganz oft so, dass sie nicht den ganzen Tag am Platz sind. Ne? Und wenn sie es gut machen, haben sie auch viel mit den Stakeholdern zu tun. In dem Fall ist es dann ganz oft so ein Kanban-Coach oder Agile-Coach, der vielleicht dann doch da ist, der sich dazwischen stellt. Ne? Aber genau wie du gesagt hast, richtig wichtig ist es, vorher mal zu definieren, was ist denn bei uns eigentlich wert? Ne? Also nicht nur bei uns als Firma XY, sondern vielleicht auch als Team XY. Ne? Welche Services haben wir? Was bieten wir an? Und wie liefern wir eigentlich diesen Wert? Und dann muss man, genau wie du gesagt hast, gucken, wenn jetzt hier der oder der kommt mit dem und dem, ist das vielleicht wirklich dringender als alles andere? Ist das vielleicht so ein Fastlane-Item? Und dann muss man genau nachgucken. Oder es ist ein regulärer Service-Request und dann gilt vielleicht First in, First out. Gut ist es, wenn man sich da vorher ein paar Bedingungen schon überlegt hat, wonach man sich das anschauen möchte. Und man wird immer noch Cases finden, wo man vielleicht nochmal anders überlegen muss. Ne? Aber wenn man so ein Grundgerüst hat, dann gibt einem das eine gute erste Orientierung, wie man mit sowas umgeht. Wenn jemand einfach so kommt und sagt, kannst du mal ganz schnell, ist super dringend.
Super dringend. Kanban hat da... Kanban hat da ja auch eine schöne, zumindest das Kanban University hat da ja auch eine schöne Entscheidungshilfe, die total einfach zu verstehen ist, nämlich die Triage-Tabelle. Und Ina lacht jetzt deswegen, weil die ist überhaupt nicht einfach zu verstehen. Man muss sich da wirklich reinhören. Das wird mal ein Thema auch noch unseres Podcasts. Wir schieben das schon lange vor uns her und ich glaube, irgendwann ist es mal soweit demnächst. Aber hier wird genau geprüft, in welcher Serviceklasse, also Kanban-Serviceklasse, befindet sich denn diese Anforderung, diese Arbeit, die da wartet, und wie muss sie denn bearbeitet werden? Also ne, von ist es wirklich ein Expedite, ist es ein Fixed Date, und an welcher Stelle stehen wir da wirklich? Ne, so oder Standard.
Genau, aber das ist vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten, sich in diese Triage-Tabelle einzuarbeiten. Ne? Manchmal hilft es am Anfang nur, dass man sich überlegt, was ist Fastlane und aus welchen Gründen. Und die anderen Sachen sind vielleicht erstmal zum Starten alles reguläre Service-Requests, die First-In, First-Out haben. Also das älteste Ticket macht ihr zuerst. Wenn man dann eine Weile daran arbeitet, fällt einem schon ganz schnell irgendwas auf die Füße, wo man merkt, okay, diese zwei Kategorien reichen nicht aus, ne? Die zwei Serviceklassen. Jetzt müssen wir doch überlegen, was ist das, was ist das? Fixed Date haben wir ja auch schon mal besprochen, also mit einem festen Lieferdatum, was man aus Gründen nicht verschieben kann. Ist dann mindestens eine, die kommt relativ schnell und auch gewisse andere Klassen noch. Ne? Und dann vielleicht auch Kundengruppen, wo man dann sagt, das ist der eine Service fürs Marketing, das ist der andere Service, das liefern wir für HR. Kann man aber nach und nach machen. Man wird das relativ schnell merken, wo das nicht mit den Bedürfnissen, die man hat, zusammenpasst und entwickelt das dann weiter. Einfach aus dem Grund, dass man sich nicht zu viel auf einmal vornimmt, ne? Und schrittweise sich verbessert, so wie wir das gerne machen mit dem Kanban-System. Und schön ist es, wenn dann auch die Teams selber die Möglichkeit haben, die ihre Services betreuen, zusammen mit ihrem Service Request Manager, vielleicht mit dem Service Delivery Manager zusammen, dann solche Verbesserungen vornehmen und nicht ein fantastischer Micromanager oben sagt, oh, es muss alles anders, hier wird alles und dann so und dann, ne? Ohne Kontext, ohne Rücksprache mit den Teams, bitte nicht.
Andere Klassiker ist, glaube ich, auch zum Thema Micromanager. Ne? So, Ina, setz dich doch mal mit Karl Gustav zusammen und da muss noch das und das Thema besprochen werden. Mach da mal eine Lösung. Ist auch so ein schönes Micromanagement. Ne? So, die Schachfiguren auf dem Spielbrett, ne? so zu dirigieren, dass man glaubt, man würde damit Arbeit erleichtern, beziehungsweise noch viel schlimmer, Arbeit schneller fertig kriegen. Und es stimmt ja auch nicht, ne? Wenn man weiß in einem Planning, was für Arbeit zu erledigen ist, dann ist zumindest in Reifegradstufen, die ein bisschen weiter sind schon, das Team so weit und sagt, okay, ich kriege deine Aufgabe nicht ganz alleine hin, ich brauche Hilfe.
Ja.
Und kommuniziert das auch im Daily. Oder noch viel besser, vielleicht sogar direkt im Planning, ja? Also um zu sagen, okay, das ist ein Thema, das hat eine gewisse Komplexität, da müssen wir zu zweit dran. Und das ist nichts, wo dann der Manager an der Stelle sagt, hier, ne, Ina, du mit Karl Gustav bitte.
Allerdings sind ja auch wieder diese Verhaltensweisen meistens geprägt durch gewisse Erfahrungen in der Vergangenheit. Ne? Jetzt will ich nicht sagen, dass ich immer zu blöd bin, mit Karl Gustav direkt zusammenzuarbeiten oder weil es mir peinlich ist, weil ich denke, der kriegt dann mit, ich kann zu wenig oder wie auch immer. Das muss es nicht sein. Aber der Manager hat mindestens irgendwo die Erfahrung gemacht, dass wenn er das nicht in die Hand nimmt, läuft nichts. Ne? Frei nach dem Motto, wenn ich es nicht gemacht habe, läuft es nicht. Ne? Das kann man aber auch noch anders angehen. Und letzten Endes darf man nicht vergessen, wenn man sich dann so als Micromanager präsentiert, da sind wir wieder in diesem Leadership-Ding, dann gewöhnen sich die Leute daran und machen auch original gar nichts mehr, wo sie selber drüber nachdenken müssen. Ne?
Ja.
Und wenn die Leute wirklich die persönliche Arbeitsorganisationsreife noch nicht haben, darauf zu kommen, dass man sich Hilfe holt, dann ist es vielleicht besser, dass man einen Coach hat, der das so nach und nach mit eintütet, damit die Leute das wenigstens in der Zukunft haben. Ne? Weil sonst bleiben die Leute auf einem gewissen Stand und es verbessert sich überhaupt nichts.
Naja, was fördere ich damit? Einmal fördere ich so eine gewisse Art von Heldentum. Ja? Also entweder ist derjenige der Held, der dieses Micromanagement ganz hervorragend beherrscht, weil er ja genau weiß, wer mit wem zu welchen Erfolgen kommt. Dann sind die anderen wirklich nur Spielfiguren auf dem Brett.
Ja.
Das wird auf Dauer keine gute... Na, wie soll man sagen, nicht besonders erfolgreich sein. Das wird sich auch für die Spielfiguren nicht besonders glücklich anfühlen oder wertschätzend. Und also, wenn du die nach ihrem Erfolg fragst, glaube ich, werden die Antworten sehr dürftig sein. Na, so.
Ja, ist ja ein bisschen schlägt auf die Motivation.
Ja, klar.
Ne? Weil man ja schon so unterschwellig das Gefühl kriegt, traut er mir nicht zu, dass ich da alleine drauf komme, mit Karl Gustav zu reden.
Ja,
ne?
Genau. Und das Zweite, habe ich jetzt gerade vergessen, was ich sagen wollte, schade.
Ja, mich erinnert das immer so ein bisschen an Puppentheater, da muss ich immer dran denken, ne? Dass jemand da die Fäden ziehen muss, damit sich irgendwas bewegt. Und wenn das die Firma ist, dann ist das natürlich nicht Richtung agil. Und es ist, wie gesagt, keine Schande, wenn man sich denn entwickeln möchte. Aber wenn man dort den Stillstand hat, dann ist das, glaube ich, schädlich für ganz, ganz viele Dinge. Fürs Arbeitsklima, für die Motivation der Leute, für den Output generell, ne? Auch für Outcome mit Sicherheit auch sehr in drastischem Maße. Also es hat wenig positive Effekte. Ne? Da braucht sich jetzt keiner grämen, dass man das mal selber gemacht hat. Jeder hat das mal gemacht, wo man gedacht hat, man ist super hilfreich und gibt jetzt mal den Tipp, dass man mal mit Karl Gustav redet oder wie auch immer. Aber man muss gucken, dass es dann immer eine Abhängigkeit bedeutet. Ne? Selbst wenn es in dem Moment was gebracht hat. Und man muss da hinkommen, dass die Leute eigenständig das hinbekommen.
Genau, das Thema Eigenständigkeit, das ist das, was ich sagen wollte. Ne? Dass man sagt, okay, wir fördern ja auch in einem Kanban-System die Selbstorganisation von Teams.
Und Leadership
auf allen Ebenen, genau. Ne? Und genau das ist ja dieses Micromanagement eben nicht.
Exakt.
Das ist ganz wichtig, ja. Dieses Micromanagement hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Leadership zu tun, ne? In der Stelle, sondern hier kommt dann das Thema, manage den Fluss der Arbeit. Also sorge dafür, dass die Leute in diesem System, in dem sie arbeiten, auch vernünftig arbeiten können. Hau die Steine aus dem Wasser raus, ja, dass das Wasser besser fließen kann. Ja? Also, dass die Arbeit besser fließen kann. Das ist dann Leadership. Ja?
Nicht die Klappe am Damm bedienen, immer mal auf, mal zu, sondern lieber mitarbeiten, den Damm aufzulösen. Ne? So.
Immer mal ein bisschen Druck ist auch Leadership.
Ja, nur unter Druck entstehen Diamanten. Ne? Ich hoffe, dass nicht viele Leute sowas bei der Arbeit mal gehört haben und dass es wirklich mehr Leute gibt, wo das nicht so ist, das Arbeitsklima. Ne? Aber ich befürchte, jeder hat schon mal so einen kleinen Glimpse da gekriegt, so einen kleinen Blick da drauf geworfen.
Ja, Frage in die Runde, wer kennt das?
Oder Frage in die Runde, gibt es jemanden, der es nicht kennt? Und dann machen wir eine Runde Jubel, ne?
Ja, das wäre tatsächlich auch sehr schön.
Also wie wir schon so ein bisschen rausgehört haben, hat viel mit Reifegraden zu tun, ne? Sowohl der Organisation als auch der persönlichen Arbeitsorganisation der Teammitglieder. Und in Kanban wird das ja manchmal so ein bisschen unter ferner Liefen gehandelt, wie das mit dem Team ist. Auch da Konflikte, ne? Wenn ich jetzt Karl Gustav in meinem Team habe und rede nicht mit dem, aus diversen Gründen, obwohl es viel klüger wäre, weil zusammen wird das viel schneller und viel besser was, dann muss man das wohl oder übel mal angehen. Ne? Sonst hat man da ewig einen Bruch drin und man ist dann langsam oder ineffektiv oder hat nur so mittelmäßige Lösungen. Ne? Das wirkt ganz oft, das hilft. Und holt euch einen Coach.
Klar, holt euch einen Coach, holt euch oder versucht anständige Führungskräfte zu bekommen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt keine anständigen Führungskräfte, dann geht mal zu eurer Führungskraft und sagt, entwickel dich mal weiter.
total toller Tipp. Mach das bloß nicht
vielleicht,
einfach so, wie
ich das vielleicht nicht so, wie ich das gesagt habe, weil, naja gut, wir haben im Moment gerade einen Arbeitnehmermarkt. Aber nein, Scherz beiseite. Tatsächlich ist das eine große Transformation. Ne? Wenn ich in klassisch aufgestellten Unternehmen bin, vielleicht auch in klassisch aufgestellten Projektmanagement-Bereichen oder auch selbst in der im Produktmanagement, wo es den einen wahren Helden gibt, der das Produkt für sich definiert hat und die anderen eigentlich nur noch Zuarbeiter oder Abarbeiter sind, dann habe ich da schon Problempotenzial, um es mal so zu sagen. Ne? Und wenn ich aber...
Oder umgekehrt, Verbesserungspotenzial, wo man viel schneller und effektiver werden kann.
Schön gesagt.
Da kann man sich ja als Manager hinterher auch gut mit brüsten mit diesen Erfolgen. Ne? Und genau das wollte ich nochmal sagen, wenn ihr einen guten Coach habt, hilft das ganz oft, weil die schon Übung da drin haben. Wie kann man das einem Manager gut ans Herz legen, wo das nicht nur so klingt wie Mimimi und sei doch mal nett zu allen unseren Mitarbeitern, ne? Sondern erklär, wo die Vorteile sind, wie viel Geld dort eigentlich gespart werden kann, wie viel Transparenz es gibt, wie viel Effektivität oder Effizienz man an der einen oder anderen Ecke rausholen kann, wenn man gewisse Dinge umstellt, ne? Und wenn ihr Glück habt und es läuft gut und die Leute machen mit, könnt ihr das ja sogar zahlentechnisch relativ schnell belegen. Und dann nimmt es meistens sehr schnell Fahrt auf.
Absolut. Und wenn dazu eine klare Kommunikation kommt, jetzt sind wir ein bisschen weg vom Mikromanagement, aber Kommunikation an der Stelle, glaube ich, ist extrem wichtig, wenn ich Arbeit manage oder beziehungsweise wenn ich eben als Manager auftrete, dann ist Kommunikation sehr wichtig, Klarheit in der Kommunikation sehr wichtig. Mir geht diese gespielte Freundlichkeit manchmal ein bisschen auf die Nerven, das ist aber ein ganz anderes Thema gerade. Aber Kommunikation als Managementmittel spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch wenn ich genau über die beiden Punkte nachdenke, über die wir jetzt heute gesprochen haben.
Genau, und denkt nochmal dran, wenn ihr Manager seid oder habt einen Manager, ganz oft hilft es viel mehr, dass die Leute das Problem nochmal reingeben und zum Beispiel sagen, könnt ihr euch nochmal hier um das Problem XY kümmern? Das wäre super dringend im Vergleich zu allem anderen. Dann könnte ich ja zum Beispiel hier mit Carsten im Team überlegen, dass es am besten ist, wenn wir mit Karl Gustav nochmal sprechen. Wer von uns das macht, entscheiden wir dann auch nach Kapazität und vielleicht nach Kenntnisstand, was wer jetzt beeinflussen kann. Solche Dinge helfen ganz oft mehr. Und auch dran denken, wenn die Leute das noch nicht gewohnt sind, selbst organisiert zu arbeiten, kann man das nicht von einem Tag auf den anderen umschalten, sondern muss das häppchenweise machen. So ein Vertrauensübergang und auch so ein Verantwortungsübergang. Ne? Nicht böse sein, wenn jemand das nicht von jetzt auf gleich kann. Wenn man nie was anderes gemacht hat, dann wird es schwer, sich umzugewöhnen. Und es dauert ein bisschen.
Das ist tatsächlich ein langer Weg. Wir haben ja nicht umsonst auch über diese Reife, über das Maturity-Modell, mit den Reifegraden-Modellen gesprochen. Da setzt das ja auch an. Ne? Da die Teams und auch einzelne Personen entsprechend weiterzuentwickeln, um genau in die Lage zu kommen, Schwachstellen zu identifizieren, das zu verbessern, Prioritäten zu setzen, das zu verbessern, als Team aufzutreten und nicht als einzelne Person in irgendeinem unklaren Gebilde von Abteilung, Team oder sonst irgendwas. Und das ist tatsächlich der lange Weg. Das dauert, aber der Vorteil am Kanban finde ich immer, man sieht sehr, sehr schnell gute Erfolge und kann diese dann auch dazu nutzen, sich weiterzuentwickeln und immer zu reflektieren.
Genau, und nutzt die Kanban-Boards als Grundlage für Transparenz, um dann ein Gespräch drüber zu führen und nicht statt der Gespräche. Die Kanban-Boards sind nicht dafür da, dass Leute quasi die Informationen alle ablesen können, damit sie bloß nicht mehr mit euch reden brauchen, sondern die sind quasi da, um eine gemeinsame Wirklichkeit herzustellen und als Kommunikationsgrundlage zu dienen. Ne? Wo wir wieder bei den Anti-Patterns waren, macht es nicht. Nehmt es als Kommunikationsgrundlage nicht, damit andere Leute sofort sehen, wer ist wo und wie können sie das micromanagen. Ne? Darum geht es nicht.
Ja, so ein Board gibt immer so einen gewissen Status wieder, aber nicht die Details. Und wenn man mal so ein bisschen in die vordigitale Zeit dieser Boards reinschaut, dann weiß man auch, warum das so war, weil auf so eine Karte passt da einfach nicht so wahnsinnig viel drauf. In der digitalen Welt sind wir heute vielleicht manchmal auch ein bisschen verliebt und glauben, wir müssten dort alles abbilden. Und das geht dann zulasten der Kommunikation.
Und denkt auch dran, agile Werte sind auch Teil von einem agilen Kanban-System. Einfachheit, also so viel wie nötig und so wenig wie möglich, ne? Und ergeht euch nicht in Dokumentation, sondern funktionierende Software ist tausendmal wertvoller.
Das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Wir hoffen, wir haben euch heute wieder ein paar schöne neue Einblicke gegeben, ein paar Sachen zum Nachdenken. Wenn dem so war, schreibt es uns gerne. Und wenn dem nicht so war, dann bitte auch, weil auch für uns beide gilt, wir wollten eigentlich schon immer noch besser werden, was diesen Podcast angeht. Mit Folge 31 soll es auch noch weitergehen.
Genau, wir freuen uns auf euer Feedback, denn wir freuen uns auch, wenn ihr uns gerne hört und wir tatsächlich Themen ansprechen, die für euch interessant sind. In diesem Sinne, hört gerne bald wieder rein in unseren Kanban-Coaching-Podcast.
Macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.